Die Woche, sie kann beginnen. Mit diesem Tagesmagazin unterdessen, mit mir, mit Reinhard und bestenfalls hört ihr schon seit mehreren Stunden euren bevorzugten Sender, Radio Frei. Es gibt ja auch Leute, die switchen immer zwischen Radio Frei, Deutschlandfunk Kultur, MDR Thüringen, das ist ja verschieden, aber wir freuen uns über jede Minute, die ihr jetzt zuhört und damit schon mal Hallo da draußen. Die letzten Tage war schönes Wetter, das ist ja immer das Wichtige. Man hat auch gemerkt, dass da irgendwie alle Menschen ähnlich ticken. Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, da gehen sie nach draußen. Da werden die Tische rausgestellt bei den Cafés, auch hier in Erfurt. Da war einiges los am Wochenende, deswegen wollen wir den heutigen Montag nochmal richtig genießen, weil heute soll es mal ganz schön werden und dann tendenziell soll es ein bisschen abwärts wieder gehen, was die Temperaturen angeht. Jetzt sind es 14 Grad, morgen wird es zwar noch mal ein bisschen wärmer, was die Tageshöchstwerte in Erfurt angeht, 16 Grad, aber wolkig. Am Mittwoch dann nur noch 12 Grad und am Donnerstag, Achtung festhalten, zumindest was hier angezeigt ist, bei meinem Wetterdienst 7 Grad Tageshöchstwerte. Aber wir hoffen mal, dass das noch nicht in Stein gemeißelt ist und sich noch einiges ändern wird. Ansonsten geht's hier wie gewohnt weiter am Montag. Das heißt also, wir trinken jetzt erstmal gleich einen Espresso-Plausch. Wir trinken einen Espresso, keinen Plausch. Wir plauschen bei einem Espresso mit Sergi Lochthofen. Jetzt hab ich's. Und ordne nochmal die Ereignisse ein, die wichtig sind. Angefangen natürlich bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Denn da hat sich ja einiges getan. Und über die Ergebnisse müssen wir jetzt zumindest erstmal ein wenig sprechen. Außerdem erwarte ich Besuch vom Kollegen Martin. Wir wollen noch mal eine Entscheidung einordnen, die letzte Woche am vergangenen Mittwoch im Stadtrat stattgefunden hat. Es geht um Hundewiesen. Gibt es vielleicht eine neue Hundewiese an der Nordhäuser Straße, um es schon mal vorwegzunehmen? Nein, aber wie es zu der Entscheidung gekommen ist und wie das Martin auch wahrgenommen hat und wie das einzuordnen ist, auch darüber werden wir sprechen. Ansonsten schaue ich mal, was können wir diese Woche alles unternehmen, was gibt es an Konzerten, an Lesungen und vor allen Dingen auch, was gibt es an Neuerscheinungen. Zum Beispiel hat Budo Jürgens, der österreichische Künstler, ein neues Album herausgebracht und wir hören jetzt den neuesten Song von ihm. Langsam wirst ma fremd.
Sie lang nimmer gesehen, immer füllt uns die Zeit. Es kommt was dazwischen, verschieben wir das heut. Es hat mir so gefällt, vielleicht dreht man es ein. Und wie es dann mir vorbeigrennt bist. Hab immer gedacht, hast mich wirklich nicht gesehen oder dich absichtlich weggedreht. Und ob ich dich noch kenn oder mach mir sich was vor. Schon langsam wirst mir frei. Immer kommt was dazwischen, das kann schon passieren, bei dir und mir, wie oft soll man's verschieren? Ich will da gar nicht die Schuld geben, vielleicht liegt's ja an mir, man lebt sie auseinander. Das kann schon passieren. Und wie es dann mir vorbeigrennt, wie es da, hab ich mir gedacht, hast mich wirklich nicht gesehen, oder dich absichtlich weggedreht. Und ob ich dich noch kenn, oder mach mir sie was vor. und mehr Zeit vergeht, umso weiter ist der Weg, umso mehr kommt man vor, dass sich alles in Luft auflässt, was einmal Freundschaft war, ist längst verloren. Was einmal Freundschaft war. Und wie es dann mir vorbeigrennt, bist du, hab ich mir gedacht, hast mich wirklich nicht gesehen oder dich absichtlich weggetraut. Und ob ich dich noch kenn oder mach mir sie was vor, schön langsam wirst mir fremd. Und ob ich dich noch kenn, oder mach mir sie was vor, schön langsam wirst mir fremd.
Bada, bada, da, da. Bada, bada, da, da. Bada, bada, da, da.
Und die Montage beginnen immer ganz besonders mit einem Gespräch mit Sergei Lochthofen. Eigentlich schummeln wir ein bisschen, weil eigentlich ist noch Sonntagabend. Wir zeichnen nämlich auf, aber so oder so kann man Hallo sagen. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich würde mal sagen, über die vielen Jahre, die wir das machen, und das ist ja schon inzwischen deutlich über ein Jahrzehnt, haben wir nur eine Handvoll solcher Situation gab, wo aus terminlichen Gründen nichts anderes möglich war. Insofern, ich hoffe, wir können es halbwegs vernünftig machen.
Und ich lehne mich mal ein bisschen in die Zukunft, wenn jetzt die Leute hören. Ich glaube, viele Sachen, die wir jetzt besprechen, die gelten noch. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir auf jeden Fall nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz sprechen, also nach Schließung der Wahllokale, schon eine gute Stunde danach. Und das kann man auch schon mal sagen, eigentlich das Ergebnis ist relativ klar. Der große Gewinner, das darf ich so formulieren und würden Sie auch so formulieren, ist die CDU. Die stellt den neuen Ministerpräsidenten.
Ja, das ist höchstwahrscheinlich auch vorausgesehen zu sehen gewesen. Die Umfragen waren deutlich, auch wenn die SPD eine Aufholjagd hatte. Aber ich glaube immer mehr, das hat man ja auch in Baden-Württemberg gesehen, dass die Person, die Bekanntheit, die Eckigkeit, die andere Art von Person, dass die immer entscheidender wird. Und wenn mehr oder weniger blasse Kandidaten aufeinandertreffen, dann ist der Trend insgesamt, der politische Trend, wichtig. Und da, glaube ich, ist die Lage im Land, im Bund, für die SPD weiterhin nicht gut. Die Parteispitze dort hat keine Zugkraft.
Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Namen lernen. Ich weiß nicht, wie Sie das früher gemacht haben als Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Ich muss Ihnen dann mal aufschreiben. Moment, wie heißt nochmal der aktuelle Ministerpräsident von? In dem Fall können wir schon mal sagen, Gordon Schnieder wird sehr wahrscheinlich der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Und der alte hieß übrigens Alexander Schweizer von der SPD. Und Sie haben es schon angedeutet. Ich meine, es ist nur eine Wahl, eine Landtagswahl in einem Bundesland. Aber natürlich guckt die Bundes-CDU und die Bundes-SPD in dem Fall genau hin. Hat das jetzt irgendwann auch mal Folgen für die SPD, dass die mal in sich geht oder vielleicht sogar personelle Konsequenzen? Ich meine, wir können nur spekulieren, aber die SPD wird jetzt schon sich sagen, Moment, das ist jetzt schon zum zweiten Mal eine Wahl, bei der wir es eben nicht gerockt haben.
Naja, dazu kommt ja in Baden-Württemberg, die gerade mal 5%, war natürlich eine katastrophales Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass es schon Konsequenzen in Berlin haben wird. Also Herr Klingbeil, der zieht nichts, der überzeugt nicht wirklich, der ist saft- und kraftlos, finde ich. Da ist die Frau Baus vielleicht noch ein anderes Kaliber. Aber insgesamt kommt da kein Rückenwind und das ist natürlich in der Situation schlecht. Da ging sogar der CDU besser, obwohl auch da Unzufriedenheit mit Merz gerade bei den konservativen Wählern ist. Was mich mit Baden-Württemberg immer wieder, mit Rheinland-Pfalz immer wieder interessiert, wir hatten ja hier einen ehemaligen Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel. Und bei dem hatte ich immer viele Jahre das Gefühl, er ist ja weggeputscht worden von den eigenen CDU-Leuten und dann 35 Jahre lang konnte kein CDU-Mann mehr die Wahl gewinnen und auch keine CDU-Frau. Wir sollten nicht vergessen, dass Julia Klöckner, die heutige Präsidentin im Bundestag, dass die auch in Rheinland-Pfalz angetreten ist, aber nichts gerissen hat. Das heißt, Bernhard Vogel, da hatte ich das Gefühl, hat immer ein bisschen die Hände gerieben. So, das kommt davon, weil er mich damals abgeschoben hat. Inzwischen hat es nicht mehr erlebt. Ja, die CDU kehrt an die Macht zurück und der Rheinland-Pfalz an die CDU. Ist zumindest eine interessante Entwicklung.
Und ich halte jetzt ganz gerne mal fest, da Sie gerade so das Buch der Geschichte aufgeschlagen haben. Nach Bernhard Vogel, das war wahrscheinlich dann einer der Putschisten, war dann eben nochmal 3 Jahre lang ein CDU-Ministerpräsident an der Macht. Karl Ludwig Wagner, das ist schon fast eine Millionenfrage, kennen Sie den noch? Der war bis 1991 Ministerpräsident dann nach Bernhard Vogel. Und seitdem gab es keinen CDU-Ministerpräsidenten mehr seit 1991. Insofern.
Ja, das war damals ein bizarrer Streit. Bernhard Vogel war CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident und da wollten ihn einige doch bedrängen und ihn ersetzen. Und dann hat man den Streit vom Zaune gebrochen, dass doch der Posten des Ministerpräsidenten getrennt werden sollte vom CDU-Vorsitzenden. Das wollte Bernhard Vogel nicht, verständlicherweise, ist auch falsch an dieser Stelle. Und die Folge war dann dieses Zerwürfnis. Die Herrschaften haben noch ein bisschen weiter regiert, aber bei der ersten Wahl verloren. Es waren ja mehrere, die sich an diesem Putsch beteiligten. Bernhard Vogel sagte immer, ja, der Scharping, das sei kein großer Gegner gewesen. Aber der Beck, der dann danach kam, sei sehr bodenständig gewesen, wäre gut bei den Leuten angekommen. Das ist das, was Politikern heute oft fehlt. Das heißt, es sind geschniegelte, zum Teil die Parteibeschlüsse gut befolgende Leute, aber draußen bei den Leuten wirkt das natürlich nicht. Insofern fand ich ja auch so in den ersten Reaktionen aus der SPD-Spitze, ja, wir haben jetzt ein Grundsatzprogramm, das müssen wir noch ein bisschen vorantreiben. Das interessiert keinen einzigen Wähler. Das interessiert keinen Wähler in den Schichten, wo man bei jungen Leuten, bei Arbeitern, überall, wo man verloren hat, die lesen die Grundsatzprogramme, müssen sie auch nicht lesen. Das ist etwas für Parteien und für Parteimitglieder. Und die müssen insgesamt das Gefühl haben, setzt sich da jemand ein für mich oder nicht? Und das Gefühl haben die bei der SPD im Augenblick nicht.
Letzter kleiner Nachklapp noch zu den Erkenntnissen von der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Einmal, das hatten wir schon in Baden-Württemberg, die offizielle Aussage, aber hier nochmal bestätigt, die FDP ist zumindest vorübergehend Geschichte. Sie spielt auch in Rheinland-Pfalz keine Rolle mehr. 2, also kommt auf jeden Fall nicht in den neuen Landtag rein, das kann man schon sagen. Zur Erinnerung, sie saß ja zuletzt mit einer Regierung, es war eine Ampelkoalition, also das ist vorbei. Und die AfD, deutliche Zugewinne von rund 12%, wird am Ende bei rund 20% landen. Also auch das ist ja auch noch eine weitere Aussage, die man mit ablesen kann.
Das ist ein Trend, den wir in Baden-Württemberg schon gesehen haben. Hier lässt uns natürlich mit viel Sorge auf die kommenden Wahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr blicken. In Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg gibt es ein Resultat, das gemeinsam ist. Man hat sich für die Mitte entschieden. Das heißt, die Menschen dort sagen, okay, es sind schwere Zeiten, außenpolitisch, innenpolitisch, die Arbeitsplätze, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in Chemie, in vielen Bereichen, im Augenblick schwer unter Druck. Mit wem können wir die Zukunft am besten meistern? Und dann kommen sie wieder auf bewährte Überlegungen zurück, wie es halt in der alten Bundesrepublik schon funktioniert hat. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich in Rheinland-Pfalz eine große Koalition haben. Das mag jetzt für viele, die gerne Aufregung haben und die gerne, schärfere Konturen der Parteien haben, nicht gerade die Entwicklung sein, aber ich glaube schon, für dieses Land ist es gut. Das ist etwas, was im Westen verankert ist und dort auch dann gelebt wird. Im Osten habe ich die Befürchtung, wenn ich jetzt nach Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern schaue, man wird Abenteuer wählen und dann fragt man sich, ja, kann man eine Partei in der Situation wählen, die zum Beispiel aus der Europäischen Union austreten will, die andere Dinge machen will, wo man sagt, mit Putin sich ein bisschen kuscheln will. Also das ist etwas, wo ich sage, Leute, passt auf, ihr entscheidet selbst eure Zukunft und das sieht im Augenblick ziemlich düster aus.
Wir werden auch dann, wenn es soweit ist, natürlich darüber sprechen. Jetzt reden wir über ein anderes Thema, was uns auch jetzt seit mindestens 2 Wochen beschäftigt, der Krieg im Iran. Und die Frage ist, ist da eine neue Eskalation erreicht? Zur Erinnerung, bis morgen läuft ein Ultimatum, was der US-Präsident Donald Trump gestellt hat dem Iran. Es geht um die Meeresenge, um die Straße von Hormus. Da muss man lang, wenn man Öl liefert, und momentan wird das blockiert. Und Trump hat sinngemäß gesagt, wenn das so weitergeht und weiter blockiert wird, dann wird er alle Energieanlagen im Iran zerstören. Und der Iran hat dann in Form der jetzigen Regierung klar gesagt, dann werden wir das eben ganz schließen, da wird es nicht drauf einlassen. Also wie sehen Sie das? Das ist doch schon auch ein Tanz auf dem Vulkan, was hier stattfindet. Der Iran zeigt sich ja offenkundig bislang nicht sehr beeindruckt.
Es erinnert mich ein bisschen an die Situation, als die Russen in Afghanistan einmarschiert sind. Im Nachhinein haben wir einen Teil der Dokumente lesen können. Damals war das alles unter Verschluss. Aber da haben gerade die Militärs gesagt, macht das bitte nicht. Wir wissen nicht, wie dieses Abenteuer endet. Das haben Politiker entschieden, sagen, ja, das machen wir. Wir sind groß, stark und dieses kleine Land. Also es war dann eine fürchterliche Niederlage für die Sowjetunion und dann später für Gorbatschow. Der hatte das ja auch mit auszutragen gehabt. In Amerika ist es im Augenblick nicht viel anders, habe ich das Gefühl. Die Militärs haben gesagt, das mit der Straße vom Hormus, das wird ein Problem für uns alle werden. Darüber hat sich Trump einfach hinweggesetzt. Er hatte keinen Plan und keine Idee dafür. Und nun passiert genau das, was zu befürchten war, dass die Weltwirtschaft leidet unter der ganzen Geschichte. Und auch Trump immer mehr unter Druck gerät im eigenen Land, weil die Preise nach oben gehen, vor allem auch die Spritpreise. So, jetzt versucht er natürlich nach außen hin den großen Max zu geben. Die Zerstörung der Energieanlagen ist ja ähnlich wie bei Putin, der ja auch das mehr aus Verzweiflung tut, weil er mit seinen Plänen eines Blitzkrieges nicht durchgekommen ist. Und Donald Trump dachte auch, das geht alles so leicht wie in Venezuela, nur ist Iran ein anderes Kaliber. Dazu kommt noch, wir haben ja am Wochenende auch Nachrichten gehabt, dass die wirklich ballistische Raketen losgeschossen haben, die inzwischen von der Weite her bis Diego Garcia, also einer Insel im Indischen Ozean, auf der die Briten einen Stützpunkt unterhalten, auf dem die amerikanischen Flugzeuge landen und nachgetankt werden. Das heißt, die Raketen fliegen, die Iraner haben, bis, wenn man das umrechnet, bis Berlin und bis London und bis Paris. Das heißt also, die Sache ist viel gefährlicher, als wir es uns vielleicht vorstellen, weil wir denken, da hinten die Amerikaner, die machen das und irgendwie wird sich das schon wieder beruhigen. Nein, die weitere Eskalation kann nicht in unserem Interesse sein. Es fehlt nach wie vor eine vernünftige Idee bei Herrn Trump und seinen Beratern. Wie kommt man aus diesem Konflikt raus? Wie kann man das Ganze zum Sieg erklären? Denn sehr glaubwürdig klingt das alles im Augenblick nicht.
Die berühmte Exit-Strategie, aber ehrlich gesagt, in den letzten Jahren, wir denken an den Irak, wir denken auch eben an Afghanistan, so richtig gelungen war das ja nie. Und Vietnam, um mal historisch zu werden, haben wir ja auch beschrieben. Da waren am Ende die Hubschrauber auf dem Dach, die dann ganz schnell ausgeflogen wurden, die letzten Amerikaner.
Sicher, wir wissen ja, Venezuela hat höchstwahrscheinlich bei dem amerikanischen Präsidenten den Effekt gehabt, dass er sagt, das kann ich jetzt alles nur nebenbei machen. Er ist ja schon dabei, auch Kuba unter Umständen militärisch festzusetzen. Man hat ja schon durch die Blockade der Energie und das Ganze die Lebensbedingungen dort sehr erschwert. Da ist schon wieder der nächste Konflikt, den man sich herausholt. Und ich glaube, gerade Lateinamerika wird auf so eine Geschichte nicht so einfach reagieren wie bei Venezuela. Das heißt also, ja, wir leben in einer sehr unruhigen Zeit und wir haben einen doch sehr unberechenbaren Präsidenten in Amerika, der zusätzlich zu den schweren Konflikten, die wir haben, neue dazu bringt. Man muss ja sehen, die Entwicklung in der Ukraine, gerade auch angesichts dessen, dass Putin wieder Geld in die Hand bekommt, wieder die Möglichkeit hat, militärisch Druck auszuüben und die Tatsache, dass die Amerikaner abgelenkt sind im Iran, natürlich nutzt, um möglicherweise vollendete Tatsachen zu schaffen. Das heißt, auch da sind wir alle gemeinsam stärker unter Druck, als es vorher der Fall gewesen ist.
Und Sie haben uns gerade daran erinnert, Herr Lochthofen, dass der Iran nicht der einzige Konflikt ist. Da war ja noch was. Da gab es oder gibt es den Krieg in der Ukraine. Und auch da kann man nur feststellen, es ist immer ein Problem, wenn es nicht nur einen wirklichen Plan und eine Exit-Strategie dann fehlt, sondern wenn eben auch bestimmte Parteien nicht zusammenstehen. Ich nehme jetzt mal Europa oder die EU als Einheit, die nicht wirklich da ist. Man hat jüngst wieder gesehen beim EU-Gipfel in Brüssel, dass da Viktor Orban, Regierungschef von Ungarn, der demnächst übrigens zu einer Wahl steht, im April wird in Ungarn gewählt, dass der immer wieder ausschert und sagt, also er stimmt bei der aktuellen Finanzierungshilfe für die Ukraine nicht zu, es sei denn, er darf Öl importieren aus der russischen Druzhba-Pipeline. Nun, wenn ich das schon so nacherzähle, dann muss man nicht viel Weisheit haben, um den Begriff der Erpressung, der da auch schon in dem Zusammenhang gefallen ist, zu verwenden. Was passiert hier gerade? Und Sie haben es eben auch oder haben das als Vorschlag mit formuliert. Warum wird eigentlich Orbán nicht irgendwann wirklich mal der Stuhl vor die Tür gesetzt?
Naja, in den russischen Zeitungen schreibt man sogar, dass man Orbán vorgeschlagen hat, dass der russische Geheimdienst ein Attentat auf ihn vortäuscht, weil er im Augenblick sozusagen, wenn man die Umfragen nehmen kann und als Basis nimmt, in Ungarn mit dem Rücken zur Wand steht. Das heißt, dass er erstmalig in Gefahr ist, die Macht zu verlieren. Das heißt, die Russen haben gesagt, komm, wir machen so eine Art Anschlag, das erzeugt dann immer Solidaritätsgefühle oder was auch immer. Das heißt, selbst so weit gehen die Überlegungen in so einer Situation. Also das heißt, der Mann kämpft um sein politisches Überleben, da ist ihm die Europäische Union völlig egal. Er hat ja eigentlich der Sache zugestimmt. Das ist ja nicht so, dass er, nicht schon dazu befragt worden sei und zugestimmt hat, sondern er hat einfach gesagt, jetzt mache ich das einfach nicht. Und wenn man solche Kantonisten in der eigenen Reihen hat, ich glaube, wir müssen langsam auch mal zu dem Gedanken kommen, wie man jemanden aus der Europäischen Union raussetzt, wenn er nicht in der Lage ist, das Mindestmaß an Gemeinsamkeiten aufzubringen. Das wäre auch sehr heilsam für Tschechien, für die Slowakei. Wir haben historisch natürlich eine große Verpflichtung gegenüber Ungarn, aber das war nicht Orbán, das waren andere Leute, die da damals die Grenzen geöffnet haben und mit dazu beigetragen haben, dass es vor über 35 Jahren zum Mauerfall kam. Das heißt also, da müssen wir auch nicht zu zimperlich sein. Ich glaube, aus Deutschland kann das nicht kommen, aus Frankreich kann das nicht kommen, aber eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union, kleinere Länder, die sagen, das geht so nicht, Herr Orbán, dann treten Sie mit Ihren Ungarn raus und wir brauchen Sie dann nicht mehr. Das muss auch mal klar ausgesprochen werden. Die haben noch Angst davor, aber ich würde es machen.
Ja, und vielleicht auch insofern ist natürlich dann indirekt so ein bisschen unter Druck setzen, weil es gibt ja auch noch die ungarische Bevölkerung und die hat ja, am 12. April sind die Wahlen in Ungarn, die hat ja die Möglichkeit auch eben dann den anderen Kandidaten zu wählen, der dann eben mehr pro Europa ist. Also auch da kann man ja sehen, wie die Ungarn diesbezüglich
ticken. Naja, man muss bis zuletzt natürlich immer schauen, was sind Umfragen, was sind Realitäten. Also erst wenn die Wahl verloren ist, ist sie verloren. Ja, das heißt also, ich würde mich auf die Umfragen allein nicht verlassen. Man muss natürlich auch da sagen, wenn du mit diesen Erpressungsmitteln arbeitest, und das ist eindeutig der Fall, er kann auch Öl aus anderen Quellen, also auch aus der EU herausbekommen, das ist auch möglich, er will das nur nicht, er will natürlich auch bezogen auf Putin eine Sonderstellung haben, das heißt, an dieser Stelle muss man sagen, bis dahin und nicht weiter, und wenn ihr nicht bereit seid, da vernünftig zu sein, dann müsst ihr es alleine weitermachen, dann müsst ihr eben aus der Europäischen Union austreten, mit allen Folgen, die auch wirtschaftlich und in jeder Hinsicht finanziell damit zusammenhängen. Ich glaube, das sollte man schon mal tun.
Und wir ergänzen an der Stelle, Sie haben vollkommen recht, Umfragen weiß man nicht gerade Wochen vorher, aber der Herausforderer für Viktor Orbán, Peter Magyar, 45 Jahre alt, liegt aktuell wohl etwa 9 Prozentpunkte vorn. Vorsicht, muss man da immer sagen, am 12. April sind wir schlauer, weil das wird sich auch interessant, vielleicht wird der Viktor Orbán einfach abgelöst.
Schauen Sie, nach Baden-Württemberg, wer hätte gedacht, dass die Grünen am Ende beim Fotofinish doch vorn sind, ja. Das heißt also, das hätte man wirklich nicht ahnen können, denn das Grünen-Bashing seit anderthalb Jahren ist so stark, dass die sich freuen in Rheinland-Pfalz, wenn sie nur 1% verloren haben und wenn sie in die Opposition gehen. Obwohl die Themen, die sie betreffen, zum Beispiel Energie, Zukunft, es ist doch wirklich bekloppt, auf Gas und Öl zu setzen, wo wir doch sehen, wie stark wir da politisch von allen sozusagen erpressbar werden. Auch bei Atomenergie ist ja nichts anderes. Die Grundlage dessen liefert entweder Russland oder andere, zum Teil Amerika. Das heißt, auch da sind wir erpressbar. Das heißt, wir müssen das tun, was vernünftig ist, auf Alternativen setzen, die hier auch möglich sind und die sich auch gut entwickelt haben. Aber das dauert erstmal ein Stück. Da gibt es ja immer so eine Phase, wo erstmal keiner ein Brotstück nimmt von den Grünen. Ich vermute mal, die kommen wieder.
Wir gucken mal, und auf unserem Zettel steht hier noch, wir wollen noch über, wie hieß er doch gleich, der aktuelle Kulturstaatsminister, Wolfram Weimer reden. Jüngst wurde er erst ausgepfiffen bei der Leipziger Buchmesse, die ja jetzt auch zu Ende gegangen ist. Und jetzt macht er sich zumindest bei einigen nicht so beliebt, weil er den Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek, unter anderem in Leipzig beheimatet, nun in Frage stellt, wobei das so ein bisschen so ein Hin- und Hergeeiere ist. Also er hat gesagt, er will es nicht finanzieren. Jetzt heißt es nun plötzlich, dass er zumindest in die aktuellen Haushaltsverhandlungen es mit einbringen will. Aber auch hier gilt ja, das war doch schon eigentlich beschlossen, dass er das jetzt plötzlich macht. Also diese Aussage, was soll das, ist die Frage, die ich mir stelle, die ich aber auch Ihnen stelle. Und ich frage, haben Sie sich das auch gefragt?
Ja, ich finde, er hat eine merkwürdige Woche hingesetzt. Ich habe überhaupt, seitdem er im Amt ist, nichts ja wirklich Positives gehört von dem, was er macht, sondern in der Regel entsteht sozusagen Konflikte da, wo sie normalerweise nie da waren. Und das mit der Deutschen Bibliothek in Leipzig. Ich bin ja jemand, wie viele andere auch, aus Thüringen heraus, der in Leipzig studiert hat. Zu DDR-Zeiten war das sozusagen ein sehr starker Bezug von hier aus. Es gibt sicherlich unter unseren Zuhörern auch einige, die in Leipzig studiert haben. Und für mich war immer der Umstand, selbst zu DDR-Zeiten, dass die Deutsche Bibliothek auch alle Bücher hat, die im Westen erschienen sind. Fand ich immer irgendwie bei all dem Gegensätzen, die es gab und bei all der Verachtung, die man sich gegenseitig gebracht hat, fand ich das immer toll, dass das sozusagen diese Tradition beibehalten wird. Dass jetzt in einer Zeit, wo wir auch wissen, dass das Digitale im Vormarsch ist, aber sozusagen die alte Kulturpraxis des Buchlesens auf keinen Fall aufgegeben werden sollte, weil es gibt viele Gründe, warum Bücher gut sind, warum sie auch weiter gelesen werden müssen. Das zeigt ja auch das große Interesse, die Buchmesse in Leipzig, dass jemand dann da die Axt ansetzt an einer Stelle und diese Tradition unterbrechen müsste. Heute unter unseren Bedingungen, die Gesellschaft ist so reich wie nie, ich finde das irgendwie erbärmlich und insofern sage ich mal, finde ich das ein richtiges Thema. Ich hoffe, wenn der das wirklich macht oder nur halbherzig macht und das Ganze doch zum Scheitern kommt, dann muss man wirklich die Frage, ob der überhaupt geeignet ist an dieser Stelle, ja, mit aller Ernsthaftigkeit stellen.
Dass es Protest gibt in Form an seiner Person, das zeigt ja im Grunde auch schon was für eine gute Nachricht, dass sozusagen die Leute das nicht einfach hinnehmen. Aber haben Sie noch eine weitere gute Nachricht am Ende unseres Gesprächs?
Na, ich würde die schon auch ganz gut nehmen. Das heißt also, dass das im Leipziger Gewandhaus bei der Eröffnung der Buchmesse Buhrufe waren und gepfiffen worden ist. Das heißt, an einer Stelle, wo man normalerweise miteinander sich freut und feiert, dass so viele Menschen sich noch für Bücher interessieren, dass da sozusagen dieser Unmut sich geäußert hat. Ich finde das schon seitens der Zivilgesellschaft sehr gut, aber dann, Sie sind ja als Rot-Weiß-Fan bestimmt begeistert, dass Rot-Weiß wieder mal was gewonnen hat. Also es gibt schon immer durchaus, wenn man es will, auch gute Nachrichten. Ich glaube, im Augenblick kann man gar nicht hoch genug schätzen, dass die Wirtschaftslage bei aller sozusagen Ernsthaftigkeit der Entwicklung in Ostdeutschland nicht ganz so stark geprägt ist vom Weltmarkt und dadurch wir etwas besser bis jetzt durch die Krise kommen, als zum Beispiel eben die großen Wirtschaftszentren in Deutschland. Das ist erstmal etwas, was viele sagen, naja, das ist halt so, weil wir eben halt nicht so viele große Unternehmen haben, weil wir nicht so viel Export haben, weil wir viel mehr auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt liefern. Ja, aber insgesamt ist diese Struktur doch durchaus ganz schön belastbar. Insofern, sage ich mal, hätte man es ja auch anders erwarten können, dass wir erst recht, wenn draußen irgendjemand einen Schnupfen hat, dass wir eine Lungenentzündung kriegen. Das ist nicht der Fall und das finde ich schon eine gute Nachricht.
Herr Lochthofen, und wir gucken mal, ob sich weitere gute Nachrichten im Verlauf der Woche ansammeln. Nächsten Montag gibt es den nächsten Espresso-Plausch. Kommen Sie gut durch die Woche.
Ich bedanke mich und hoffe, dass das Thema Iran irgendwann mal aus den Nachrichten wieder verschwindet. Tschüss.
Tschüss.
Say too much. I can't tell that I'm out of touch. Rarely say what I often sing. Hide me underneath your wings. Cup my mouth. Cover my red face. Fear I fell out of my own grave. losing like I do. Now every wall I built around me is breaking with the dawn on the morning that I'm leaving you.
Musik von Ian Fischer war das Underneath Your Wing und Ian Fischer könnt ihr live erleben und zwar diesen Samstag schon in Erfurt im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße 12 und zwar bei der Veranstaltung In The Round. Neben Ian Fischer treten auch andere Musiker und Musikerinnen auf, nämlich Stefan Honig, Maria Moja oder Lasse Matthiesen und das sind für mich zumindest unbekannte Namen, aber was ich so höre, ich habe mal reingehört, klingt richtig gut. Diesen Samstag also Franz Mehlhose um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr geht es los. Und bis Samstag ist ja noch ein bisschen hin, deswegen habe ich mal geguckt, was können wir bis dahin noch machen. Zum Beispiel für Fußballfans zumindest gibt es einen Dokumentarfilm, den ich mir zumindest mal anschauen möchte. Ich erwarte zumindest, was die Ästhetik angeht und die eigentliche dokumentarische Form, nicht das Meisterwerk. Aber ich bin mal gespannt, wie man jetzt nach 36 Jahren auf die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1990 zurückblickt. Damals, das Land war gerade so noch getrennt in alte Bundesrepublik Deutschland und DDR. Im Juli, am 8. Juli war es soweit, hat sich Deutschland gegen Italien im Finale durchgesetzt und wurde zum dritten Mal Weltmeister. Und die Doku Ein Sommer in Italien, die blickt noch mal ein bisschen zurück. Es ist, was ich jetzt hier von den Ausschnitten sehen kann, klassisch. Ich finde es trotzdem immer wieder ganz unterhaltsam. Wir hören erstmal rein und dann verrate ich euch, wo dieser Film zu sehen ist.
Fußball-Weltmeister 1990.
Weltmeister ist man immer irgendwie. Ne? Man ist, egal wie lange es her ist, man ist immer, es bleibt. Der Begriff Weltmeister bleibt.
Ich glaube, dass diese Gruppe, die sich da gefunden hat, einfach auch ein Spiegelbild der Gesellschaft war.
Schwarz-Rot-Gold, das war überall. Natürlich hast du auch die Stimmung zu Hause mitbekommen.
Man kam wieder zueinander, Ost- und Westdeutschland.
Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass hier kann was Großartiges entstehen.
Auch wir hier oben, ich hoffe Ihnen zu Hause geht's nicht anders, haben feuchte Hände.
Wunderbar, stimmt.
Ich kann mich dann erinnern, dass wir da am Pool Blödsinn gemacht haben.
Das war wirklich wie eine große Familie gewesen.
Sehr intim und vertraulich, hat kein Blatt Papier zwischen uns gepasst.
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Das war ein Ausschnitt aus der Doku Ein Sommer in Italien über die Weltmeisterschaft 1990. Wir haben schon Reporterlegende Gerd Rubenbauer ein paar Mal gehört. Am Ende, das war, glaube ich, Kalle Rummenigge. Der war damals Co-Kommentator. Also schon damals war es beliebt, 1990 im Fernsehen auch gestandene Fußballer als Kommentatoren einzusetzen. Und den Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft mit Privataufnahmen, die der Riegel Sepp Maier gemacht hat, da erfährt man noch mal, wie das gewesen ist. Aber wir hören schon raus, ich erwarte jetzt hier rein künstlerisch nichts Großes. Aber vielleicht ist es mal ganz nett, diese Doku anzuschauen. Läuft am morgigen Dienstag im Cinestar um 20.05 Uhr. Ungewöhnliche Anfangszeit. Nicht 20 Uhr, nicht 20.10 Uhr, nein, 20.05 Uhr. Ein Sommer in Italien. Und ich guck mal weiter, was wir noch so unternehmen können. Zum Beispiel zu einer Lesung gehen von Valeria Anselm ins Haus Dacheröden am Donnerstag schon. Und da geht es um, früher hat man gesagt, Heimkinder. Das war gleich so negativ geprägt. Es geht um Menschen, die vorübergehend in Obhut genommen wurden. Valeria Anselm gehört selbst dazu. Und sie beschreibt eben in ihrem Buch, das ist nicht, in Klammern, mein Zuhause, Leaving Care, wie sich das anfühlt, wenn man eben nicht bei den Eltern aufwächst, außerhalb der eigenen Familie aufwächst, wie das Leben ist in Wohngruppen, wie ist es um das Jugendhilfesystem bestellt. Das alles wird in der Lesung verhandelt und auch noch ein bisschen mehr, wie Veranstalterin Galina Haag erzählt.
Valeria Anselm ist selber eine sogenannte Care-Leaverin. Mir war der Begriff in der Form tatsächlich bis zum letzten Jahr so auch gar nicht präsent. Das sind Personen, die in Pflegefamilien aufgewachsen sind und dann irgendwann vor der Situation stehen, dass sie, wenn sie volljährig sind, diese Pflegefamilie dann verlassen müssen, um ihr selbstständiges Leben zu beginnen. Und in dieser Geschichte von Valeria Anselm, die sicherlich von ihren eigenen Erfahrungen geprägt ist, geht es eben darum, was passiert, wenn ich diesen Übergang schaffen muss und möchte, von in einer Pflegefamilie sein zu selbstständigem Leben. Und was ist überhaupt diese Situation Pflegefamilie? Das ist irgendwie mein Zuhause, irgendwie auch nicht. Also eine sehr emotionale, teilweise vielleicht auch schwierige Situation, teilweise sicherlich auch sehr schön, wenn man da gut aufgenommen wird. Darum wird es aber in der Lesung gehen. Da werden auch einige Menschen aus diesem Umfeld mit vor Ort sein. Und es soll Leute ansprechen, die vielleicht selber in Pflegefamilien leben, damit zu tun haben. Aber es ist natürlich interessant für alle Menschen, die sich vielleicht auch einfach mal mit dem Thema beschäftigen möchten.
Ja, und wer das tun möchte, sich mit diesem Thema auseinandersetzen, klingt gut, klingt auf jeden Fall inspirierend, der kann das diesen Donnerstag tun, also am 26. März im Haus Dacheröden am Anger 37. Valeria Anselm liest aus ihrem Buch, das ist nicht mein Zuhause, das nicht in Klammern, Leaving Care. Und es geht um 19 Uhr los. Einen letzten Hinweis habe ich jetzt noch. Wir haben ja schon gesehen, morgen können wir ins Kino gehen, Fußball-Doku eventuell schauen, am Donnerstag die Lesung und am Samstag noch ein weiteres Konzert kann man sich anschauen, in dem Fall im Museumskeller am Julia-Gagarin-Ring 140a tritt die Band Berlin 2.0 auf und falls ihr sie noch nicht gehört habt, ich kann mich da auch nicht so aushören, den Song jetzt von ihnen, Benzo Hart. So Hard war das von Berlin 2.0, einer Band, die am Samstag zu sehen ist im Museumskeller. Um 20 Uhr geht es los. Der Museumskeller befindet sich am Juri-Gagarin-Ring 140a. Vor kurzem haben wir uns bei Radio Frei in einer Videoreportage mit Hunden beschäftigt. Hundehaltende wünschen sich immer wieder einen Zaun um Hundewiesen. Gesprochen hatten wir dazu unter anderem mit Caroline Held von den Linken und Jasper Robeck von den Grünen, die dieses Thema im Stadtrat nochmal auf den Tisch bringen wollten. Vergangenen Mittwoch war es dann auch soweit und die Hundewiesen standen in der Stadtratssitzung auf der Tagesordnung. Mein Kollege Martin ist jetzt bei mir zu Gast. Er war an der Videoreportage zu den Hundewiesen beteiligt, ist zudem Besitzer von Radiohund Buggy und hat im Rathaus verfolgt, was alles zu den Hunden besprochen wurde. Und ich sage erstmal Hallo Martin.
Hallo Reinhard.
Jetzt ist ja vielleicht erstmal ganz interessant, du hast ja die ganze Zeit die Ratssitzung online so ein bisschen verfolgt. Also wie lief das denn ab? Wie lange musste es, gab ja verschiedene Themen zu besprechen, wie lange hat es denn gedauert, ehe man dann auf die Hundewiesen auch kam?
Also bevor es um die Hundewiesen ging, also das war dann so relativ spät, also so auf jeden Fall nach um neun ging, wurde es dann erstmal richtig Thema. Und bevor es um die Hundewiesen selbst ging, wurde von der Stadtverwaltung der Vorschlag eingebracht, die Hundesteuer zu erhöhen. Also Hunde war generell so ein bisschen Thema bei dieser Stadtratssitzung. Und zwar, was die Hundesteuer betrifft, soll für den Ersthund von 108 auf 120 Euro pro Jahr erhöht werden, also beziehungsweise um 1 Euro pro Monat mehr. Und da gab es dann noch einen Ergänzungsantrag von den Grünen und von der zusammen mit der SPD und Piratenfraktion dazu, dass es beispielsweise Ermäßigung von der Steuer geben soll, wenn Hundehaltende einen Hundeführerschein ablegen. Und daraufhin schlug die Stadtverwaltung vor, dass das nicht gemacht wird. Und so wurde dann auch im Stadtrat insgesamt abgestimmt. Wenn ich es richtig verstehe, es war alles ein bisschen kompliziert formuliert von der von den ganzen Drucksachen her. Und da wird ja dann auch nur mit Nummern hin und her hantiert, wer stimmt für Antrag so und so und so. Und muss man dann ein bisschen nachfolgen können. Wenn ich es richtig verstehe, ist also so gestimmt worden, dass es keine Vergünstigung gibt, wenn man einen Hundeführerschein ablegt. Und dass der Antrag zur Steuererhöhung ab Juli dann mit großer Mehrheit beschlossen wurde.
Ach so, nicht mehr lange hin. Zum 1. Juli ist das durchgegangen. In deiner Videoreportage ging es ja bei den Hundewiesen vor allen Dingen um Zäune. Was wurde denn dazu nun im Stadtrat besprochen?
Jasper Robeck von den Grünen und Caroline Held von der Linksfraktion, die haben beide jeweils einen eigenen Abstimmungsvorschlag eingebracht. Und die beiden Vorschläge wurden am Anfang der Sitzung dann erstmal zusammengelegt und dann, wie ich schon gesagt habe, so gegen 9:30 zur kurzen Diskussion gebracht. Kurz war es dann wirklich, nur wenige Minuten. Zunächst haben dann jeweils erstmal die Fraktionen nochmal erläutert, worum es denen ging. Also bei der Linksfraktion ging es darum, dass die Stadtverwaltung doch erstmal nochmal prüfen soll, welche Möglichkeiten es gibt, überhaupt Zäune, um Erfurt-Hundewiesen zu errichten. Und die Hundewiese im Nordpark wurde dann von Caroline Held so beispielhaft erwähnt. Es gibt ja insgesamt 6 Hundewiesen für das gesamte Stadtgebiet und ihr ging es erstmal nur darum, vor allem nochmal klarzustellen, dass die Stadtverwaltung nicht wenigstens einfach nur ablehnt, sondern auch vielleicht ein paar Kompromisse noch vorschlagen könnte. Und sie bemängelt halt auch, dass sich die Stadtverwaltung immer wieder hinter dem Argument zurückzieht, dass es um den Denkmalschutz geht und deswegen nichts möglich ist. Und findet es aber seltsam, dass im Nordpark ja trotzdem Sportanlagen errichtet werden konnten. Und von den Grünen gab es nochmal die Unterstützung genau für diesen Vorschlag von den Linken. Und zusätzlich hat Jasper Robeck dann auch nochmal den Vorschlag zur Brachfläche an der alten Zahnklinik eingebracht.
Eigentlich möchte ich hier den Vorschlag der Stadtverwaltung nochmal neu unterbreiten. Denn eine Hundewiese in der Nordhäuser Straße einzurichten, das ist nicht meine Idee gewesen, das ist Idee der Stadtverwaltung gewesen. Und solange, bis die EFAG da Parkplätze hinbauen muss, möchte, wie auch immer, wollen wir die Fläche dafür nutzen. Und eine, wie es schon genannt wurde, Einfriedung gibt es bereits. Denn zur Nordhäuser Straße und zum Wohngebiet steht eine 3 Meter große Hecke quasi entlang der Straße. Das heißt, es gibt nur noch 2 kurze Eckstücke, wo nichts ist, und ich traue der Stadtverwaltung zu, da einen kleinen Zaun hinzustellen. Das erste Mal, dass ich mich für einen Zaun einsetze. Sie können sich freuen, aber ohne Scheiß, ich halte das für möglich, auch für unter 20.000 Euro.
Soweit Jasper Robeck von den Grünen im Stadtrat zur Erinnerung, dass wir gedanklich uns da nochmal so mitnehmen. Also gegenüber von der alten Zahnklinik um diese Fläche geht es, dass man zumindest da vorübergehend eine Hundewiese dahin machen könnte. Es sollen später dann Parkplätze entstehen für die Straßenbahn, weil dann die Haltestelle verlegt werden soll. Das ist alles, hängt damit dran. Aber lange Rede, kurzer Sinn, welche Reaktionen gab es nun darauf?
Nicht viele. Einmal von Thorsten Frenze von der SPD-Piratenfraktion, der hat sich kurz dazu geäußert. So wie ich es verstanden habe, findet er es grundsätzlich nicht sinnvoll, um Hundewiesen irgendwas zu umzäunen. Er schlägt aber vor, dass das nochmal im Ausschuss mit der Verwaltung diskutiert werden solle. Und zum Abschluss gab es dann vom Baudezernenten Matthias Berwolf eine Reaktion. Und auf mich wirkte es, als wären Hunde in der Stadt für ihn ein relativ anstrengendes Thema. Also am Anfang schien er noch, als würde er Verständnis zeigen wollen, dass er die Konflikte wahrnimmt. Und ich muss dazu noch sagen, Hunde werden ja auch in Familien von mit Kindern und auch von älteren Menschen gehalten, die nicht mehr so mobil sind und auf erreichbare Hundewiesen angewiesen sind. Und ich selbst begegne auch immer wieder Hundehaltende im Rollstuhl. Und Hunde in Erfurt sind für Matthias Berwolf aber scheinbar eher generell ein Problem und auch generell scheint er da verschiedene Themen zu vermischen.
Wir kriegen es nicht ohne Konflikte hin. Und derjenige sozusagen, der der Störer ist, der muss im Zweifelsfall eben dort weg. Und derjenige, der besonders schutzbedürftig ist, das sind diese kleinen Menschen, das sind diese mittleren Menschen und das sind dann die Menschen mit Dreibein oder Rollen, die Senioren. Das sind die Schutzbedürftigen und nach denen richten wir uns. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ja, wir haben uns auch über die Nordhäuser Straße unterhalten, da gibt es einen B-Plan. Da bräuchte man jetzt für eine Hundewiese eine Ausnahmegenehmigung für den B-Plan, weil auf dem B-Plan steht Hunde, nicht Hundeparkplatz, sondern Parkhaus drauf. Wir können uns gemeinsam Gedanken machen, wo so eine Fläche sein könnte. Aber diese Fläche wird mit Sicherheit nicht da sein, wo Sie sich das alle wünschen, nämlich irgendwo im innerstädtischen Bereich, sondern das wird dann JBD sein. Der Lutherstein wäre eine Geschichte. So, die zweite Geschichte, wir haben das natürlich auch in unserer Fachkommission, die wir dazu in der Stadtverwaltung eingerichtet haben, besprochen. Die Fachkommission heißt Kot und Köter. Irgendeiner muss so eine Hundewiese am Ende auch pflegen. Und meine Gärtnerinnen und Gärtner, die sind nicht dafür zuständig, um hier kiloweise Hundekacke von irgendwelchen Rasenflächen abzukehren. Das will ich meinen Kollegen ehrlich gesagt nicht zumuten. Das ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Menschen, der sich ein solches Haustier hält. Ich möchte darum bitten, das wirklich abzulehnen. Das ist eine Privatangelegenheit derer, die sich einen Hund anschaffen. Das sind Überlegungen, die man im Regelfall vorher hat. Wenn man sich einen Hund anschafft und sich dann Gedanken macht, wo gehe ich mit dem lang und wie mache ich die Hundekacke weg, da ist es eindeutig zu spät.
Soweit Matthias Berwolf, Erfurts Baudezernent. Ich habe den Ton jetzt schon mehrfach gehört und Martin, du kannst mir gerne mithelfen, mal zu sortieren. Irgendwie ist er doch trotzdem nicht auf das eigentliche Thema eingegangen, weil man sich ja fragt mit den eingezäunten Hundewiesen, was hat das damit zu tun? Da kommen ja auch so Sachen mit vor, dass indirekt eine Unterstellung da ist, dass wenn es jetzt eine Hundewiese geben würde, dann eben Hundehaltende das nur nutzen würden, dass da die Hunde da ihr Geschäft verrichten und das nicht selber wegmachen und dass das dann seine Gärtner war, übrigens auch und etwas, habe ich jetzt so empfunden, seltsame Formulierung. Also deswegen die Frage, wie du das siehst, was hat es mit diesen eingezäunten Hundewiesen jetzt noch zu tun?
Das ist eine Frage, die ich mich auch als Hundehalter erstmal gefragt habe, weil für mich wirkt es persönlich so, dass anstatt er auf das Thema eingeht, lenkt er eher mit seinem persönlichen Ärger darüber ab, was das mit der ganzen Hundekacke in der Stadt so ist, so. Finde ich natürlich auch ärgerlich, aber hat jetzt erstmal, wie gesagt, nichts mit dem Thema Hundewiesen an sich zu tun, sondern ist erstmal ein generelles Problem, ein anderes Problem. Anfangs, und was mir auch noch aufgefallen ist, anfangs erwähnt er ja noch die schwächeren Gruppen, legt aber gleichzeitig halt nahe, zum Beispiel, dass Hundehaltende doch ganz weit rausfahren können. Er erwähnt zum Beispiel den Lutherstein, aber wie schon gesagt, können eben auch genau diese schwächeren Gruppen, die er erwähnt, auch Hundehalter sein, so.
Also eine Gruppe hat nichts unbedingt mit der anderen was zu tun. Also es war, wie gesagt, den Ton kann man sich ja immer wieder nochmal anhören. Es kamen verschiedene Dinge zusammen. Aber jetzt das Entscheidende, Butter bei die Fische. Wie ist denn nun abgestimmt worden?
Das Thema ist mit einer Mehrheit abgelehnt worden, auch ganz grundsätzlich. Und es wird auch nicht nochmal im Ausschuss diskutiert werden. Und was ich auch noch damit auch ein bisschen aufzeigen will, ist, dass es ja auch auf eine Art und Weise ein Stellvertreterthema ist. Also es zeigt ja auch ganz gut auf, wie im Rathaus mit Themen umgegangen wird, die vielleicht nicht ganz so sexy sind, sage ich mal.
Jetzt können wir trotzdem fragen, du hast gesagt, einmal so stellvertretend, man kann immer mal sehen, wie damit umgegangen wird. Trotzdem, wie geht's weiter? Ist es vielleicht jetzt mal, um das positiv so rauszunehmen, dass man sagt, jetzt haben wir 6 Hundewiesen, dass man trotzdem irgendwann doch noch eine 7. Hundewiese findet, die jetzt nicht unbedingt am Lutherstein ist, sondern vielleicht sogar dann in der Innenstadt. Vielleicht gibt's ja die Möglichkeit.
Ich denke mal, auf irgendeine Weise gibt es bestimmt irgendwo die Möglichkeit. Es ist immer nur so eine Frage des Willens, gerade seitens Stadtverwaltung. Die Hundehaltenden, die würden das sehr gerne haben. Die wollen einfach den sichere Orte haben für ihre Hunde und für sich und auch für die ganzen Leute drumherum. Ich sag mal, die Details, die gibt es auch auf unserem Video dann nochmal zu sehen. Bei den Hundehaltenden in der Stadt wird es auf jeden Fall mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Thema bleiben. Und ich bin mir auch sicher, dass das früher oder später nochmal im Rathaus auf dem Tisch landet. Wir bleiben auf jeden Fall da thematisch dran.
Vielleicht die letzte persönliche Frage stellt man ja auch ganz gerne. Wir haben ja schon gesagt, du bist selber Hundehalter. Wie hast du es, seitdem du einen Hund hast, selber verfolgt? Wie ist da, es war im Wahlkampf auch ein Thema zur Erinnerung, Oberbürgermeister Andreas Horn ist ja plötzlich auch mit einer Hundetüte rumgelaufen. Also wie sehr beschäftigt dich das Thema? Wie verfolgst du das?
Ich finde auch auf jeden Fall, dass es mehr Möglichkeiten für Hundehalten geben müsste. Die Hundewiesen an sich sind zu wenig. Die sind auch in der Qualität eher so, Hauptsache es gibt welche so und man braucht nichts mehr so zu sagen, so, also braucht nichts mehr zu machen. Es fehlt an Beleuchtung, gerade im Winter. Der Zaun ist, wie gesagt, absolut wichtig, weil gerade auch Hunde, die anfangen oder noch ganz jung sind oder so, die müssen noch lernen und Hunde verstehen nicht, da ist jetzt eine Grenze, die der Mensch da irgendwie sich gedacht hat, für die ist alles einfach irgendwie, wo ich hin kann, kann ich hin. Da müssen wir einfach als Hundehaltende mit der Stadt in irgendeiner Form zusammenarbeiten.
Wir weisen ganz zum Schluss gerne mal darauf hin, auf die Videoreportage, die immer noch online abzurufen ist, www.radio-frei.de, auf aktuell klicken und dann seht ihr schon dann relativ bald grenzenlose Hundewiesen. Da kann man sich das Ruhe nochmal anschauen. Martin, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch nochmal vielen Dank an Caro und Donata und Alicia.
Weiterhin unterdessen an diesem Montag hier auf Radio Frei und in dieser Sendung blicken wir nicht immer so ein bisschen nur voraus, dass wir schauen, was können wir alles unternehmen. Wir blicken auch zurück, was waren die Meldungen, die Ereignisse der vergangenen Woche und eine traurige Nachricht gab es am vergangenen Donnerstag, denn die Schotte-Gründerin Renate Lichnock ist verstorben. Die Schotte, das ist das Jugendtheater in Erfurt. Wir berichten regelmäßig über deren Veranstaltungen und arbeiten auch schon lange mit denen zusammen. Einige Radiogründer kennen natürlich auch die Gründer und Gründerinnen der Schotte. So ist es zumindest auch im Fall von Renate Lichnock. Sie ist jetzt im Alter von 83 Jahren verstorben. Ich möchte mal kurz aus dem Nachruf der Thüringer Allgemeine zitieren. In dem Artikel von Birgit Kummer wird auch gleichzeitig auf das Leben von Renate Lichnock zurückgeblickt. Ich zitiere: Renate Lichnock studierte in den 1960er Jahren Pädagogik, fiel schon im Studium durch Aufmüpfigkeit auf. Sie arbeitete als Lehrerin an der Polytechnischen Oberschule 17 und leitete dann mit dem Schauspieler Karl-Heinz Krause das Kindertheater auf dem Petersberg und die Jugendbühne Tick. Nach 1990 gründete sie gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Verein, um ihre Theaterliebe und ihre Begeisterung für junge Leute auf ein Fundament zu stellen, das den Wendewirren standhielt. Daraus entstand das Jugendtheater Schotte, das seine dauerhafte Heimat in einer ehemaligen Turnhalle in der Schottenstraße fand. Beharrlich kämpfte sie um die künstlerische Anerkennung des Hauses und den Zugang zu Fördertöpfen. Zahllose Inszenierungen machten von sich reden. Im Laufe der Jahre gab es viele Preise. Unter ihren zahlreichen Auszeichnungen waren der Kulturpreis der Stadt Erfurt und das Bundesverdienstkreuz. Das schreibt Birgit Kummer in ihrem Nachruf auf Renate Lichnock. Die Gründerin der Schotte ist vergangene Woche gestorben. Wir werden auch hier nochmal in den nächsten Sendungen zurückblicken. Wir waren der Schotte und sind der Schotte ja sehr verbunden und einige kannten auch Renate Lichnock persönlich. Wir werden dann gucken, dass wir auch nochmal ein paar Ausschnitte zusammentragen können. Ich habe noch einen weiteren Veranstaltungshinweis für diesen Freitag, denn Michel Friedmann ist in Erfurt. Michel Friedmann ist vieles, unter anderem Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator. Er war lange Zeit auch Mitglied der CDU, ist dann aber ausgetreten und er hat ein Buch geschrieben über die Demokratie. Es heißt Mensch, Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Und die Veranstalterin der Lesung, Galina Haag, hat nochmal beschrieben, was uns da alles erwarten könnte.
Der Titel sagt eigentlich schon fast alles, was wir in irgendeiner Form sicherlich Meinungs- und Debattenbuch erwarten können. Wir erwarten mit Michel Friedmann eine starke Persönlichkeit, der sich immer stark zu Themen äußert und einfach eindeutige Meinungen hat, was finde ich sehr schön ist, aber was sicherlich auch zu Kontroversen führen kann. Aber wenn man sich für eine Demokratie einsetzt, kann das, finde ich, meiner Meinung nach gar nicht falsch sein. Es wird eine schön strukturierte Lesung sein, teilweise mit musikalischen Anteilen. Und was vielleicht auch noch spannend ist für einige, es wird moderiert von Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Also eine sehr spannende Mischung auf der Bühne.
Und wer das alles live erleben möchte, kann das diesen Freitag tun. Es gibt noch Karten für die Lesung von Michel Friedmann im Atrium der Stadtwerke in der Magdeburger Allee. Um 19.30 Uhr geht es los. Das war's mit dieser Ausgabe von Unterdessen. Wir hören uns wieder. Ihr hört bitte weiter Radio Frei. Ich sage Tschüss, mein Name ist Reinhard. Und wenn es Reaktionen gibt, Feedback, dann schreibt an redaktion@radio-frei.de. Macht's gut!